Aus den jüngsten Geschehnissen habt ihr die sich steigernde Fülle des inneren Reichtums meines ersten Kindes miterlebt. Zwar unbewusst für Sadhana. Nehme sie jedoch die Offenbarung wahr, so würde sie sich mit keinem Gedanken darauf stützen. Denn ihre Reue ist echt und die Bußbereitschaft bleibend. Nach Golgatha sah ich aus meinem Urprinzip das Werk wieder direkt vor, womit die beiden Fundamente nicht belastet, sondern durch das vollbrachte Opfer ausgeglichen wurden und im Sinne allumfassender Einheit in meinem Urlicht sich gegenüberstehen. Was im materiellen Schöpfungsteil noch widersinnig sich ergibt, ist der letzte Faden aus dem Fall, der abgewickelt werden muss. Er ist ohne Einfluss auf mein Reich. Ich habe den ersten Reichtum der Atarois essentiell in diesem kostbaren Gefäß verwahrt. Es war verhüllt. Meine Hände fassten nicht danach. Ihm sollte ja der zweite Reichtum zugemessen werden. Die Opferannahme hat das Gut verdoppelt. Aber Sadhanas Demut, die sie selbst nicht wertet, und daher die einzig echte Demut ist, wird es verdreifachen. Der Sinn der Dreiheit ruht in meiner Urwesenheit, in deren drittem Prinzip die Erlösung geschah. Außerdem im dritten Urjahr des dritten Tatzyklus. Steigt der Tag der Barmherzigkeit aus der folgenden, besonders heiligen Urnacht auf, so wird Sadhanas und euer aller Reichtum das Vierfache erlangen. Dann erst offenbart sich mein hohes Ziel, das ich als königliche Morgengabe in eure reinen, opferwilligen Hände lege. Noch bleibt der Schatz in seiner Hülle, doch ich gedenke eurer edlen Bitte. Wohl euch, dass ihr nicht an euch, sondern an Sadhana denkt. Ihr habt ja mit dem Soll, der Schöpfungsfreiheitsprobe, auch das Schöpfungshaben dargebracht, wodurch eure Liebe zum vollkommensten Widerstrahl meiner eigenen Liebe wurde. Und das sei euer Lohn. Ihr sollt einst die Sonnengabe meiner Sadhana als euer Geschenk überreichen, wenn ich euch vom siebenten Schöpfungstag einiges voraus verkünde. Noch ist im Gefäß das Gesetz über die Materie. Ein Kind, auch das tiefst Gefallene, steht in der Materie immer im Gesetz, gelangt jedoch durch Anerkenntnis der Gebote über dasselbe. In Erfüllung des ersten Fundamentes ist das zweite zur höchstmöglichen Werkhöhe innerhalb des Raumes und der Zeit einer Schöpfung zu erheben. Der es erhebt, steht mit ihm auf gleicher Stufe. Ihr Ersten, wie fast alle Lichtkinder, habt die Tageshöhe aus eigener Erkenntnis, aus eurer Dienstbarkeit erreicht. Mit einem über dem Gesetz der Materie sein, steht ihr zugleich auf beiden Fundamentsträgern. Auch Sadhana steht nun über dem Materiegesetz, doch noch abhängig durch den Fall. Während ihr nur auf die Dauer eines Weltenweges, einschließlich jener Sphären, die manche hinterher zu überwinden haben. Die Materie betrifft alle Substanzen, die zu deren Bildung notwendig waren und die ich meinem zweiten Urseinsteil entnahm. Zunächst ohne festen Wert, können aber aus dem Werk ihren Bleibewert erlangen, wodurch sie im nächsten Großwerk die Ergänzung mit dem Urprinzip erhalten. Dafür ist eine Art, zweite Erlösung zu bilden, in die alle übrigen Substanzen der Materie einzureihen sind. Solches zweite Lösewerk steht keinesfalls auf gleicher Stufe der Kinderlösung, wäre nicht einmal mit euren Mitopfern zu vergleichen. Es ist als zusätzlicher Akt anzusehen. Immerhin liegt darin auch eine recht beachtliche Schöpfungsfolge unseres erreichten Hochziels. Viel Segen ruht im Voraus auf euch, weil ihr gleich die Bereitschaft als helle Leuchten angezündet habt und wollt die Arbeit der nächsten Schöpfungswoche tun. Dass da nichts Minderes gewonnen wird, beweist mein Vorsegen, der stets Steigerungen bringen kann. Euer Dienstwille flammt immer höher, er säumt bereits die neue Bahn. Dafür vernehmt es, erhaltet ihr die Gabe eures Ur, der Schöpfer, Priester, Gott und Vater ist. Euer ewig Heiliger, ewig Einziger und Wahrhaftiger, aller Welt heilend. Euer Dienstwille hat das Gesetz der Materie vergeistigt und ohne direkten Schöpferwille sind die besprochenen Materiepotenzen einst zu reinen Urwerksubstanzen zu veredeln. Darum will ich das Gefäß öffnen und aus ihm, zwar jetzt symbolisch, die Materiebefreiung heben, damit sie als künftiges werde, in meinem Allerheiligsten ihr sichtbares Zeichen erhält. Ur entnimmt dem Gefäß einen Gegenstand. Kein Silber des Raumes hat den gleichen Glanz, und alles Gold ist mit dem Gefunkel dieses Zeichens nicht gleichzustellen. Ein in den vier Urfarben erstrahlendes Kristallit, in unerhörter Diamantenreinheit, zieht Licht und Glanz bestehender Herrlichkeit an sich und gibt es äonenfach zurück, dass sogar die Fürsten sich erst an die hehre Pracht gewöhnen müssen. Sie sehen ein ankerähnliches Gebilde. An einem starken Ring schließt sich abwärts ein breiter, spiralgeformter Balken als Stütze und Träger an, der unten als ein nach rechts und links geformter Halbbogen verläuft, dessen nach oben gerichtete Spitzen sich leicht dem Ringe zuneigen. In der oberen Ringhälfte steht der Name Uhr. In der unteren Immanuel. Lichthell geschrieben. Im Ringraum stützen 7 kostbare Stäbe die Vaterkrone. Am Stamm abwärts erglänzen Waage, Schwert, Sichel und Kelter. Dazu die Eigenschafts- und Fürstennamen, während das Kronzeichen den unteren knaufartigen Ringteil ziert. In der rechten oberen Bogenhälfte zeigen sich der Kelch und links das Kreuz mit den entsprechenden Namen. Sogleich forschen die Fürsten. O Ur, wo ist Satanas Zeichen und Name zu finden? Vollkommener können sie im Reich gesegneten Liebetag kaum denken, nicht tiefer Urs Werk verstehen, dass das unbekannte Kristallit ihren Namen trägt, erfüllt sie mit Demut sondergleichen, während das Fehlen des ersten Kindnamens sie erschüttert. Sie recken ihre Hände aus, als wollten sie ihren Namen in heiliger Pracht geschrieben löschen, damit der von Ur geliebte Name ersichtlich würde. Sahen die Ersten wie jetzt schon solchen Glanz aus urewigen Augen brechen? War es ihnen denn vergönnt, im allheiligen Blick mehr als eine Schöpfungsvollendung zu erkennen? O, viel haben sie sich, wie alle Lichtkinder, nach ihrem Geist und ihrer Seele erworben. Aber das, was ihnen nun entgegenglüht, haben sie noch nicht erlebt. Sie neigen sich vor Ur in einer bisher niemals aufgebrachten Anbetung, und es überkommt sie ein fremder Hauch, aufgestiegen aus dem auch noch nie geschauten, ewig hoch erhabenen Mitternachtsquell, ferner ihrer Daseinswirklichkeit. Ur spricht: Meine geliebten Kinder, kommet alle her zu mir. An meinem Herzen sollt ihr ruhen. In einem sie fast erdrückenden Seligkeitsgefühl kosten die Lichtgesegneten die höchste Wonne aus. Währenddessen redet Ur weiter. In den Namen, die das enthüllte, reife Zeichen der neuen Schöpfungswoche schmücken, sind alle Namen meiner Kinder enthalten und fehlt keiner. Denn ich habe sie ins Schöpfungsbuch geschrieben. Welche Freude habt ihr nun, dass es so und nicht anders ist? Ich gab als Opferpfand meine Liebe her, damit keines der Großen und der Kleinen vergessen würde, weil mir eines so teuer wie das andere ist, ganz gleich, welche Namen sie tragen, auf welchem Platz in meinem Reich sie stehen. Allein der Name meiner lieblichen Sadhana fehlt, Seid nicht traurig, meine Lieben. Seht, ist er auch noch nicht zu lesen. So kommt der Augenblick doch bald, wo beim Klang der Feierabendglocke Ihr Name von mir selbst für euch alle sichtbar. Mit einem Herdfeuerstrahl graviert werden wird. Und hier wird er stehen. Uhr deutet auf die Stelle des Bogens, der durch den Kreuzbalken mit dem Ring verbunden ist, und setzt erklärend hinzu. Für mein Ziel entnahm ich meiner unteilbaren Einheit die zwei Urseinsteile, gezeigt im getrennt gesetzten Namen Ur-Emmanuel. In der oberen und unteren Ringhälfte, auf die ich mein liebe Uropfer gründete, um aus der Erlösung und Versöhnung das ewig ungeteilt wieder aufzurichten. So bedeutet es das Signum. Auch Sadhana war, wie der Knauf am Ring, eine einheitliche Form und Kraft, Person und Prinzip in einem. Die niederführenden Spiralen am Balken, mein Kreuz darstellend, zeigen, wie sie sich von mir entfernte. Also blieb dem Kinde nicht erspart, sein Wesen aufzuteilen, wovon der persönliche Teil in Kraftveräußerung, der prinziphafte in falscher Wesensschaffung vor sich ging. Doch die Spiralen laufen, umgekehrt, auch zu mir hinauf, und Sadhana ist aufwärtsgehend. Ich stellte meine Urteilung in den Brennpunkt der Kindschaffung. Doch in meiner Urschöpferhand verlor sie ihre innerste Einheit nicht, denn die werkbedingte Teilung entstieg keinem Muss, etwa einem nicht anders können. Sie hatte ihren Grund im Willen, Kinder zu mir zu erheben. Sadhanas Teilung erfolgte aus dem Schöpfungsfall als zwingende Notwendigkeit. In ihrem letzten Tiefpunkt musste sie sich im gegebenen Augenblick selber spalten. Und das war geschehen, als sie nach Golgatha, als Luzifer mir in all ihren erbärmlichen Nichtswürdigkeiten gegenüberstand. Meine rechtsgültige Forderung an das Erstkind, sich aufzugeben als Person ohne jede Kraft, erkannte es an. Damit war der Rückweg vorgebahnt, der nun in aufgeteilter Form gegangen werden konnte. Geheim erfolgte schon die Spaltung, als Sadhana bei ihrer Lossagung ihr Heer erschuf. Da dieses aus Gnade, Fürsorge und ohne Wissen des fallenden Kindes vor sich ging, konnte die eben schon eingetretene Aufteilung und deren getrennt gehaltene Rückkehr sich erst dann enthüllen, als die persönliche Unterwerfung Luzifers geschah. Von da an wurde das aus seinem zweiten Wesensteil vorher Erlöste, die zu errettenden Fallkinder und die ihnen anhaftenden Kraftpotenzen nachträglich in die Rechtsgültigkeit eingeschlossen, Daher konnten diese Wesen, die vor Golgatha zur Erkenntnis und zur Umkehr kamen, zwar der Finsternis entrissen, nicht jedoch als Kinder heimgebracht werden. Solches geschah erst nach meiner Opferung. Nun merkt noch auf, in der Bogenhälfte mit dem Kelch liegt alle Kraft Luzifers, sein Prinzip. Über dieses Zeichen ist der einstige Besitz freiwillig wieder herzugeben. Dass dies geschah, beweist die Bogenspitze, die auf den Ring hindeutet. Als Form und Person aber muss er ohne Kraft und Prinzip über das Kreuz den Rückweg gehen, um dergestalt wieder Sadhana zu werden. Wie aufrichtig ihr Demutsweg inzwischen wurde, deutet der für sie symbolische Kreuzbogen an, der sich ebenfalls dem Ringe nähert. Unsere Sadhana hält also mit meinem Erlösungswerke Schritt, mit der aus Gnade herbeigeführten Erlösung ihres Kraftwesens teils. Erscheint ihr Name einstens auf dem Kristallit, dann hat sie sich schöpfungsgerecht mir wieder anheimgegeben, ist abermals und für ewig durch den Kreuzbalgen mit mir, dem Lebensring, verbunden, aus dem euch bekannten Rettungsring für Luzifer Sadhana gemacht. Ist ein Ring der Urewigkeit in Raum und Zeit geworden. Nun sollt ihr als einen Teil des Lohnes die letzten Tagesstunden in innerer Vorschau erleben, weil ihr eure Arbeit gut und vorzeitig vollendet habt. Ihr könnt mithelfen, das am niederen Werkteil noch Fehlende aufzurichten. Aber ihr braucht es nicht. Eure reine Demut bittet mich um den Anteil an der letzten Erntesegensarbeit. Daher sollt ihr ihn empfangen. Was Ur nun kündet, sehen die Stuhlersten in ihren Herzen vorüberziehen, gleich einer Wirklichkeit. Sie legen ihre Kraft in das Kommende. Sie sind bereit, bis zur vollen Neige des Tages dienstbar zu sein. Ur spricht. Die Glocke verkündet des Tages letzte Stunden. Ihr Schall wird in der Materie, besonders auf der Welt, gehört. Er gilt dem von den Menschen gefürchteten Gericht. Seht hinab. Wenige haben erkannt und allmählich in der Zeit mehrerer Geschlechter folgen, verstanden, was meine persönliche Offenbarung, das Gericht und die verkündete Wiederkunft zu besagen haben. Die Weltendzeit ruft unter den Menschen grauenvolle Veränderungen hervor. Was die Finsternis der nun bald aufgelösten Hölle nicht getan, nicht fertig brachte, das bewerkstelligen noch die Menschen. Sie haben den Geist aus ihrem Herzensfeld gerückt. Er gleicht einem Toten. Damit verbauen sie sich, wie einst Luzifer vor Golgatha, den Umkehrweg. Und ohne einschneidenden Eingriff von uns aus haben sie so wenig Hilfe wie Luzifer ohne meine urheilige Opfertat und dem damit verbundenen Niedergang zur Hölle auch nicht hätte geholfen werden können. Jetzt, wie einst, kann nur unser unmittelbares Licht eine Wendung zeitigen. Meine auf Erden noch weilenden Getreuen möchten fast verzweifeln ob all der unsinnigen Widerstände. Sie wollen nach menschlicher Erkenntnis das Beste, wollen aus den Umtrieben der Menschenmacht gelangen. Doch immer werden sie von den Weltwellen aufs Heftigste bedrängt. Sogar unter ihnen begreifen wenige den wahren Sinn meiner Wiederkunft und schildern mein Gericht als ewige Verdammnis. Die dunklen Gedankenschwingungen herrschen vor. Ihr seht das Gericht sich abspielen, und die Menschen sind nicht von den bitteren Trübsalen zu verschonen. Von meinem Herd geht keine Trübsal aus, und meine Hand sendet keine Heimsuchung. Alles hat die Menschheit selbst ins Schöpfungsbuch geschrieben. Würde aber ihre aufgehäufte und noch nicht abgetragene Schuld an ihr zur Auswirkung gelangen, wahrlich, keine Seele bliebe mir erhalten, kaum von oben, geschweige denn von unten. Darum seht. Von einer zur anderen Tagesstunde setzte ich so viel ab von dieser Schuld, wie alle Lichtkinder opferten. Aber auch das, was die armen Wesen nach Erkenntnis fertig brachten. Ihr meint, da wäre bald die ganze Schuld getilgt, denn mein Opfer müsste ja zuerst zur Anrechnung gelangen. Allein ist nicht auch die Schuld der Treuen, die sie im Einfluss der Materie begingen, der Welt Schuld zuzuschreiben. Wenige wurden lastenfrei, indem sie ihrer Umwelt aus Erkenntnis einfahlet, ein Lebewohl entgegenriefen. Darum kann in dieser Hinsicht zunächst bloß wenig als Schuldtilgungen anzusehen sein. Güte und Gnade bringen auf Gesetzeswegen das Mitleiden meiner Kinder und mein höchst eigenes als Schuldtilgung in Anrechnung. Auf diese Weise ist die ungeheure Weltschuld so weit ausgeglichen, dass nicht ein Gericht des Verderbens, sondern der Gnade waltet. Die Menschheit sieht es als Verderbnis an, weil sie es in materieller Auflösung erlebt. Eine Gruppe, deren Erkenntnis zwar kaum höherer Geistigkeit entstammt, möchte mir gern dienen und den Weltlingen zur Erkenntnis verhelfen. Manche arbeiten mit wenigem Erfolg für Völkerfrieden, Verbrüderung und Menschentum. Kämen die Irdischen im Wechsel der vorletzten Tagesstunde zu solch allgemein Erkenntnis, in der Tat, viel trügen sie zur eigenen Rettung bei. Die erkannten Kosmoskräfte würden der Erde große Hilfestellung erweisen, wendeten die Menschen sie, statt zu vernichtendem Machwerk, in jeder Hinsicht zur Verbesserung des Lebens an. Da aber ihr Erfindungsvorstoß weit mehr zu gegenseitiger Schädigung ausgenutzt wird, kann die Schwingung des Kosmos kaum anderes offenbaren als die verderben wollenden Gedanken der Menschen bringen. Ihr seht den gewaltigen Einbruch kosmischer Kräfte in den nahen Erdbereich. Und Noahs Sintflut ist demgegenüber eine Gnadenzeit zu nennen. Das sind teils noch Auswirkungen jener Sünde, dass sich einer hinter dem anderen verstecken wollte, weil die Weisheit mit dem Verluste Edens auch verloren war. Es bleibt die alte Erbsünde daher bis zum letzten Atemzug der Welt bestehen. Sie wird erst ausgelöscht, wenn andere Sünden nicht mehr existieren. Die Bitternis schlägt schlimme Wellen. Einer gibt dem anderen die Schuld. Und so ist unsere Zeit gekommen, einzuschreiten, nachdem ich mit euch oft genug mein Kommen angekündigt habe. Scheinbar sind nur kleine Rettungskreise da, in welchen sich mein Licht ganz frei manifestieren kann, im Gegensatz zum großen Menschengewühl der vielen Erdenvölker. Sie verschwinden schier unter der grauen, lichtlosen Masse. In Wahrheit sieht es aber anders aus. Unser Opfergang hat im Reichskosmos, aus dem allein das Licht und Leben zur Materie dringen, nicht minder die Kräfte zur Auswirkung gebracht, wie menschlicher Mutwille im Materiekosmos. Da der Sieg unser ist, sind die himmlischen Kräfte unvergleichlich stärker als jene der Dunkelheit. Die kleinen Lichtmenschinseln haben daher eine beachtliche Ausstrahlung, die wir in die Lichtwirkungen einbeziehen können. Die Demut irdischer Mithelfer ist ein gutes Fundament, auf dem das Gnadengericht auch mit ruht. Die Irdischen, noch ans Entwicklungsgesetz gebunden, begreifen das nicht recht, während sie mit Ernst wohl die Befähigung erlangen könnten, die Materie zu überwinden. Dadurch wird denen, auf die wir unser Hilfswerk ausgerichtet haben, das Wissen über meine unmittelbar bevorstehende Wiederkunft und ihre Mithilfe erkenntlich. Das genügt, um aus ihnen das zu machen, was sie sein sollen, was sie auch sein wollten, bevor sie den Befreiungsflug zur Tiefe angetreten hatten. Und nun sollt ihr innerlich erleben, wie unser Wirken auf der Erdwelt vor sich gehen wird. In Klammer Zukunftsbild. Manche Helfer sehen uns. Die Menschheit aber tobt, lästert, flucht und schreit. Denn die Plagen sind sehr groß, die sie zu ertragen hat. Viele töten sich und wollen es nicht wissen, dass damit ihre Qual kein Ende hat. Auch unsere irdischen Freunde haben manches zu erdulden, von dem einiges ihre eigene Schuld betrifft, die sie, wie alle von der Welt, zu der Gerichtszeit zu bezahlen haben. Doch nicht wenig Weltlast nehmen sie mit Freuden selbst auf sich. Ich lasse dies zu, ihrem eigenen Schutze zu, damit die Horde sie nicht überfällt und schreien kann: Ihr habt nichts von den Gräueln zu erdulden, also habt ihr sie heraufbeschworen. Teuflische Wut an den Treuen auszulassen, wird dadurch weitgehendst unterbunden. Sie verstehen, was ich ihnen offenbare, und beugen sich unter dieses Notwendige, wenn auch harte muss. Und ihr helft ihnen ja, sie stehen nicht allein im bitteren Kampf. Wir sammeln alle Seelen und wählen nach dem Gericht jene Weltensonne zum geistigen Gerichtsort aus, wo Luzifer mir in der großen Schöpfungsabrechnung gegenüberstand. Der Glaube vieler, dass ich auf Erden ein ewiges Friedensreich begründe, wird nach ihrem kleinen Sinn nicht erfüllt. Ihr seht das ja, denn die Materie kennt keinen Frieden. Auch ist's verfehlt, mein Heiligtum als meines Reiches Urzentrale zu verpflanzen. Hier steht es an dem von mir zurecht gegründeten Platz. Leichter wäre es, die kleine Welt samt der ganzen materiellen Hülsenglobe in unser Lichtreich zu versetzen, allwo sie ewig ihren guten Garten finden könnte. Meine Wiederkunft stützt sich im Vorrang auf mein offenbartes Wort und in zweiter Linie erst auf eine Sichtbarkeit, dass man mich auch allenthalben sieht. Geistig greifen die verzweifelten Menschen in mein Licht gewandt, wie Luzifer nach Golgatha es tat. Und wie er, so ringt nun auch die Menschheit noch erbittert, um ihr armseliges Weltwerk festzuhalten, ehe sie sich mir bedingungslos ergibt. Einmal aber mein Gewand, das heißt mein Wort, erfasst, wird es auch der Weltmensch nicht mehr lassen, wie mein geliebtes Schöpfungskind mich nicht mehr von sich lässt. In hellen Scharen eilen mühselige und beladene, kranke, trostbedürftige, elende, Verlorene und die sich selbst Verdammten herbei. beiderlei, die irdisch und die seelisch Armen. Kommt, meine Ersten, wir wollen mit dem Erlösungsgericht helfen. Die geistige Hilfe muss aber die vordringlichste sein. Steht ja noch die letzte Abrechnung bevor. Was sich welthaft auswirkt, ist nur die äußere Bezahlung, die sich auf die Übertretungen des Freiwillige-Gesetzes bezieht. Dadurch wird mein zweites Fundament rehabilitiert und die ihm gegebene Hoheit wieder eingebracht. Die Abrechnung für das erste Fundament, meine mir vorbehaltenen, gerecht gestellten Bedingungen, kann das innergeistige Gericht für alle noch nicht zum Lichte sich gewendeten Seelen sein. Dabei müssen sie sich selbst rechtfertigen und ihr Urteil aus meiner Hand entgegennehmen. So wird auch für den ersten Fundamentsträger die Hoheit völlig aufgetan und dieses, mein eigentliches Gericht, das die Menschheit ahnt, doch zum großen Teil nicht wissen möchte, kann, weil nicht irdisch, auch nicht auf Erden vor sich gehen. In der zweiten Hälfte der Gerichtsstunde wird die Erde wieder wüst und leer, wie sie einst als Spiegel des Gefallenen ihm übergeben ward. Ihre jetzige Leere zeigt aber an, dass Sadhana frei geworden ist und Sünde und Tod von der Welt genommen sind. Der Weltkörper, nun ohne Grobmaterie, hat ausgedient und wird jetzt noch durch meine Macht erhalten. Seine festen Formen werden sich verflüssigen. In der nächsten Schöpfungsnacht will ich dann alle gebrauchsfähigen Substanzen in meinen Urquell senken. Und ihr sollt noch sehen, was einst Herrliches daraus ersteht. Herzgemäß wandelt ihr mit mir zur Weltensonne, und ihr seht es nun voraus, was wir hernach gemeinsam wirken werden. Auf der Sonne und den sie umschwebenden Trabanten haben sich indessen alle Seelen des Lichts und der Materie versammelt. Mein Rechtsstuhl steht an jener Stelle, wo ich Luzifer einst gegenüber saß. Ihr habt am Platze des Gefallenen den Kreis gezogen, wo jede Seele vor mir stehen muss, des Lichtes Kinder wie auch jene, die vor Beginn dieser Abzahlstunde eine Lichtsphäre erreichten, auch die ihr nach Golgatha aus der Halle Jechahal holtet, fallen nicht mehr unter das Gericht. Sie haben ihren jüngsten Tag erlebt, da sie zu ihrer Zeit jüngst zur Erkenntnis kamen. Doch manche warten zum Teil in glänzenden Gewändern, andere zaghaft, mit kleinen, flackernden Flammen, manche wenigstens lichtbereit, die meisten aber ohne richtige Erkenntnis. Letzteren ergeht es wie einst Luzifer. Sie sehen keinen anderen Ausweg als am Ende den ausgeworfenen Rettungsring zu ergreifen. Und das, ihr Ersten, soll unsere höchstbeste Belohnung sein für die unaussprechlich harte Mühe, die wir mit ihnen hatten. Denn wenn der letzte Ruf durch den Gerichtsraum tönt, werfen sie das ihre hinter sich, zwar keineswegs freiwillig, sondern in der bitteren Erkenntnis, dass ihnen nichts anderes zu tun übrig bleibt. Ihr bisschen Seele bildet ihr einziges Hab und Gut, das mir vorzuzeigen sie sich schämen. Sie sehen mich, ihren Herrn und Gott, als Menschensohn Jesu, wie es bei Luzifer geschah. Denn auch sie liefere ich keinem Verderben aus. Die Abrechnung muß ich ja mit ihnen halten, die freilich ihren wehen Wermut haben wird. Auf der Waage, Fürst der Ordnung, wollen wir die Seelen und auch ihre Taten wiegen, sie seien böse oder gut. Wie die Waage, so entscheiden alle meine Eigenschaften. Ihr Wächter sollt im Geführt den Richtplatz säumen. Doch sobald eine Seele im Lichtraum steht, werden sie mich, den ihre Augen zerstochen haben, in Klammer Zacharia 12, 10, Offenbarung 1, 7, als ihren ewigen Richter anerkennen müssen. Über mir leuchtet der Name, ewig heiliger Ur, ewig einziger und wahrhaftiger, in dem der Name Jesu glüht. Die Waage soll wiegen oder wägen, das Schwert schützen oder schlagen, die Sichel mähen oder reißen, die Kelter keltern oder gerinnen lassen, der Kelch zu trinken geben oder ausgießen. Als heiliges Mahnmal und Zeichen des Liebeschöpfungstages wird das Kreuz erschreckend wirksam sein. Wer unter die erste Abrechnung fällt, dem erweist es sich als Halt und als baldige Rettung, dass er sich daran aufrichten kann. Über die anderen wird das Kreuz als Bürde ihrer Schuld fallen. Die Menschen, somnambul herbeigeführt, gehen noch einmal auf die Welt zurück. Es wird ihnen eine Gnadenfrist geschenkt. Aber ihr Erleben kommt ihnen, obzwar wirklich gewesen, fast nur traumhaft vor. Auch hier seht ihr, wie sich das wie einst mit Luzifer im Großen wiederholt. Ihr Fürsten hattet mit ihm abgerechnet, jedoch nur bedingt sah er sein Unrecht ein. Ich selbst musste weitere Gnade walten lassen, bis er von sich aus zur Umkehr kam, so auch hier. Eure fürstlichen Zeichen halten das vor Gericht, und nicht alle werden sich in vollem Maße beugen. Also gibt meine ewig lange Gnade ein zusätzliches Maß hinzu, und das ist die Rückführung zur Welt. Die siebente Posaune bleibt ihnen weder so noch so erspart. Denn nur Seelen würde diese unerträglich sein. Den Menschen müsste sie Vernichtung bringen. Aber als Menschen gleich, in Klammer, in somnambulen Zustand gleich, ins Geistige versetzt. Siehe unter Offenbarung 1, 10, 4, 2. Bedeckt mit meiner Linken, vermögen sie den Gerichtsstrahl auszuhalten, und sie werden wandeln und noch handeln, als sei die Welt ihr unveräußerliches Eigentum. Kommt dann die siebente Plage, so treibt es sie zu mir. Da stürzen sie herbei, da klammern sie sich an mir fest und schreien wie einst Luzifer. O Herr Jesu, hilf! Alsdann werden sie von der Materie ganz befreit, noch einmal auf den Richtplatz unserer Weltensonne kommen. Und dann beenden wir ihr inneres Gericht, das ihnen viele Bangnis bringt, weil sich keiner mehr verstecken kann. Damit beginnt überhaupt für alle vorerwähnten Seelen und Menschen die eigentliche Abrechnung. Der Richtraum hat sich nicht verändert, aber im großen Ringe ist er nunmehr von euch Befehlsengeln umsäumt. Zwei Wege führen von dieser Stätte weiter, an denen ihr Ältesten eures Amtes waltet. Die goldene Gasse weist ins Licht. Der ausgetretene Pfad nach Harmageddon. Harmageddon ist der weite Weg, der durch die sich auflösende Materie läuft. Sein Ende ist die Halle Merhatom. So wie die Seelen sich auf dieser Leidensstraße durch die Erlösung von ihren Sünden reinigen lassen, so versinkt hinter ihnen die Materie. Sadhana muss an der Gerichtsstätte stehen, bis das letzte Seelenkind ein Urteil angenommen hat. Das wird ihre bittervollste Sühnung sein. Ich sitze auf dem Stuhle als gerechter Richter und bin zugleich Anwalt und Verteidiger. Als Anwalt verteidige ich mein Werk, weil Stimmen anklagend fragen, warum in der Materie so vieles hart und böse war, und wollen dadurch ihre eigene Schuld verstecken. Sie möchten mein Werk schmähen, doch Weisheit und Geduld als unbestechlicher Anwalt meiner Schöpfung werden ihnen das Unberechtigte ihrer Klage streng vor Augen führen. Stünde aber rechtsseitig nur der Anwalt, der mein Tatwerk schützt, so bliebe mein Kindwerk größtenteils ungesühnt. Darum treten links Wille und Liebe als Verteidiger auf, der sogar größte Schulden nach Bekennung tilgen hilft. Der Verteidiger greift auf die Grundursache aller Schuld zurück, und diese ist Luzifer. Hier wird nun Sadhana Gelegenheit geboten, wirklich wieder gut zu machen. Ihr seht, sie nimmt die Schöpfungsschuld auf sich, befreit so alle Mitgefallenen und selbst schuldig gewordenen will für alle das Urteil übernehmen. O, seht, welch eine Herrlichkeit! Mein Opfer, das den ganzen Fall beschloss, kann keinen heiligeren Ausgleich haben. Ihr Fürsten führet jene, von denen es heißt, sie sind aus großer Trübsal gekommen und haben ihre Kleider im Blut des Lammes rein gewaschen, zur goldenen Gasse. Die andern, die während der Gerichts- und Plagenzeit zur Einsicht kamen, sind von einem Teilstück Harmageddons trotz Umkehr nicht gänzlich zu befreien. Aber bald soll ihnen das Erlöstsein leuchten. Der dritten, somit letzten Gruppe, die schreien: Herr, Herr! Ist das volle Harmageddon so wenig zu ersparen, wie Luzifer seit seiner Umkehr nicht von seinem Bannort zu befreien war? Sie rufen, also gibt es denn noch eine ewige Verdammnis. Sie sind so blind und sehen nicht, was Harmageddon wirklich ist, was sie während ihrer geistigen Gerichtszeit erst innerlich erlebten, kam ihnen wie zwei Ewigkeiten vor, denn die Last verlängerte die Qual der Reue. Nun steht Gabriel, der Träger der Barmherzigkeit, hinter mir und reicht den goldenen Griffel mit der Goldfeder dar. Er legt seine Hand auf meine Schulter, bis ich als Ur im Sinne meines alleinig höchsten Richteramtes gegenseitig ausgewogen habe, was Anwalt und Verteidiger zu sagen hatten. Doch als Urvater trage ich das Urteil ins aufgeschlagene Lebensbuch der Schöpfung ein. Ihr seht die Schrift, in feurigem Gold geschrieben. Vier Punkte, entsprungen meinem Schöpfer, Priester, Gott und Vaterwesen, und mein Urherz beglaubigend, ergeben das ewig einzige Urteil für alle Kinder. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihrer. In Klammer Matthäus 5,3. Es sind die Reiche der Welt unserem Herrn Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Klammer Offenbarung 11,15. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In Klammer Matthäus 11,28. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. In Klammer Offenbarung 21,4. Die Feuerschrift wird über Harmageddon lohen. Der Läuterungsort muss das Verzehrende ertragen, weil damit die Schlacken abzuschmelzen sind, bis das verkrustete Gold zum Vorschein kommt. Bosheit und Sünde müssen leiden. Ohne Schmerzen wird die Krone nicht erlangt. Sie aber schimmert schon den letzten Harmageddon-Seelen zu. Finale. Halle, Jecha, Hall. Satana sitzt am Weihaltar, im Gemüt den Sehnsuchtsbrand. Urglocke, Feierabend, und noch ist unser Erstling fern der Heimat, wohin ihn seit der Umkehr heilige Unruhe treibt. Bangend blickt sie jenen zu, die langsam von Merhatom nach Jechahal pilgern. Doch demütig neigt sie das wieder liebliche Haupt. O, sie weiß sich als das letzte Kind, das heimkehren darf. Sphärenklang dringt an ihr Ohr, er schwillt zum mächtigen Brausen an. Sie eilt zur Pforte und sieht die himmlischen sich scharen. Was soll werden? In großer Hast, den Augenblick nicht zu versäumen, wofür sie das erlöst erscheint, sieht sie die letzten Armen von den himmlischen umringt. Satana streckt die Hände aus, inbrünstig in Sehnsucht, Bitte, Dank und Jubel. Die Nachzügler treten in Jechahal ein. Sie empfangen ihre Weihe vom Jubelchor umrauscht. Da neigt sich das Schöpfungskind und durch ihr Herz ziehen alle Bilder. Vom ersten Morgen der Ordnung angefangen bis zum Fall, den Satana, je mehr sie ihn bedenkt, kaum noch begreift. Warum wendete sie sich ab von Ur? Sie verhüllt ihr Haupt und sieht nicht, wie ein helles Licht sich über sie ergießt, wie einst, als sie vor allen Fürsten den gerechtesten Jubeldank am heiligen Herd opferte. Sie verspürt nochmals größte Reue, ganz darin versunken, entgeht es ihr, dass sich die Pforte öffnet. Zwei hehre Gestalten treten ein und bleiben hinter Satana stehen. Feierlicher Ernst verklärt ihre Angesichter. Unter diesem Ernst verhüllt, steigt die Himmelsfreude auf, denn alles ist vom Opfer überstrahlt. Die Fürsten Urs warten in Geduld, bis Satanas Andacht beendet ist.